Hallo und gratuliere dir, du bist bei 4Runners Network gelandet. Good People, Good Stories, statt täglich neuer Skandale. Also, besuch unsere Homepage, dort triffst du viel mehr gute Dinge als sonst irgendwo. Lösungen, Ideen und Innovationen, Masterclasses und die besten Stories zum Wandel. Werde auch du ein 4Runner und besuche uns auf 4Runners.network. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Forerunners Network, der ESG and Finance Blog für den Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft, für Menschen, die neue Wege gehen.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer vom Forerunners Network. Heute sitzt ein ganz besonderer Gast da, nämlich eine aus unserer eigenen Familie, Julia Heuberger-Denkstein. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Sie hat die Top-Geschichte über Yvonne Chouinard geschrieben und sie wird uns jetzt einmal kurz erzählen, wie sie von Salzburg und der großen weiten Welt hierher in unser kleines Vorrunners-Studio gekommen ist.
Hallo Christoph, freut mich sehr, dass ich da sein darf heute. Wie komme ich aus Salzburg hierher? Naja, zuerst mit dem Zug und dann mit dem Fahrrad.
Klingt ja schon mal toll, so soll es sein.
Klingt nachhaltig, ja, und ist es auch, hoffentlich.
Ja, erzähl kurz vielleicht einmal über deine Kompetenzen, dein Övre. Du warst Journalistin, bist aber jetzt auch noch in die Nachhaltigkeit eingestiegen.
Ja, ganz genau. Also ich würde sagen, ich bin Journalistin aus Leib und Seele. Viele Jahre lang geschrieben für Medien wie Profil, Tageszeitungen und dann als freie Journalistin unterwegs bei zahlreichen Blogs, bei Unternehmen etc. Und bin dann bei meinem vorletzten Journalistenjob bei einem Radiosender in Salzburg beim Recherchieren der Nachrichten, der täglichen, immer wieder und immer häufiger auf das Thema Nachhaltigkeit gestoßen, auf die SDGs, die Sustainable Development Goals der United Nations, der UNO, und habe bemerkt, Nachhaltigkeit ist die Zukunft. Und als Journalist ist man irgendwie auch immer an der Zukunft, interessiert zumindest und dran, hoffentlich. Und dann habe ich beschlossen, das zu studieren, kurz und ergreifend. Und habe jetzt vor 2 Monaten meinen Master in Sustainability und Responsible Leadership an der Fachhochschule des BFI in Wien abgeschlossen.
Was ist denn da der Unterschied zwischen darüber schreiben und es lernen? Wüsstest du es jetzt besser anzuwenden, die Nachhaltigkeitsprinzipien, egal ob es ESG, SDGs?
Das hoffe ich schon. Also drüber schreiben ist eine Sache, es wirklich kennen und anwenden ist natürlich schon nochmal eine andere, na klar.
Gehen wir vielleicht zur Geschichte, über die wir sprechen wollen. Sie steht ja schon auf unserer Homepage, war Headliner in unserem Newsletter, der letzte Woche ausgegangen ist. Wenn Sie noch nicht abonniert haben, selbst schuld, dann tun Sie es gefälligst auf unserer Homepage. Sie versäumen monatliche News zur Nachhaltigkeit. Das heißt, wir spammen euch nicht wöchentlich nieder mit irgendwas, sondern einmal im Monat, aber für mit Substanz. Kurze Eigenwerbung, ja, und wir haben uns kennengelernt über einen gemeinsamen Bekannten. LinkedIn hat auch eine Rolle mitgespielt und ich habe dich ersucht, ob du uns vielleicht einmal was schreiben kannst, und das Ganze war auch gleich ein riesiges Missverständnis. Ich bin ein Mann der gefährlichen Viertelbildung und halte damit nicht hinterm Berg und habe dich ersucht, ob du uns nicht einen Artikel über den Chris Tompkins schreiben kannst, und das war mein erster Moment des Rotwerdens, nachdem du mich zurückgerufen hast.
Halb so schlimm, Chris ist ja wirklich irreführend, aber es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass der Chris eine die Chris war und eigentlich auch eine sehr interessante, spannende Person, weil sie mit ihrem Ehemann, ich glaube, das größte oder die größten Naturschutzgebiete der Welt oder zumindest Amerikas gegründet hat, im Süden Amerikas. Und diese Chris Tompkins war eine langjährige Mitarbeiterin des Patagonia-Geschäftsführers und Gründers Yvonne Chouinard eben. Und dadurch, dass dieser Yvonne Chouinard, der Patagonia-Gründer, im Herbst 2022 seine gesamte Firma, nämlich Patagonia, mit einem Jahresumsatz über 1 Milliarde Dollar an eine gemeinnützige Umweltstiftung vermacht hat, habe ich dir dann vorgeschlagen, ob wir nicht lieber über ihn schreiben wollen, weil er eine derartig inspirierende Persönlichkeit ist, meiner Meinung nach.
Ja, zu Chris und Douglas Tompkins kommen wir dann noch im Verlauf unseres Gespräches. Aber gehen wir jetzt einmal zu deinem Schreiben, zu deinem Recherchieren über Yvonne Chouinard. Was hat dich dann zu dieser Aussage radikal inspirierend bewogen? Was hast du an dem Werk von dem Mann besonders gefunden?
Ja, radikal inspirierend ist Yvonne Chouinard ohne Zweifel, vor allem, wie ich es gerade eben erzählt habe, weil er sein Unternehmen mit über 1 Milliarde Dollar Umsatz hergeschenkt hat. Und zwar der Umwelt, der Welt, der Erde geschenkt hat. Und auf ihrer Homepage, auf der Patagonia Homepage, war dann eben auch zu lesen, zu diesem Zeitpunkt, now Earth is our only stakeholder. Also ab jetzt ist die Erde unser einziger Stakeholder. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, weil, wenn das nicht radikal inspirierend ist, dann weiß ich nicht, was radikal inspirierend ist.
Yvonne hat nach verschiedenen Maximen gearbeitet. Du hast die sehr ausführlich in 9 bis 10 Punkten angeführt und aufgeführt. Wir wollen ein paar vielleicht durchgehen.
Sehr gerne.
So ein bisschen auch, um uns ein bisschen mit seinem Leben zu befassen. Ja. Ein Satz, arbeite um zu leben, nicht lebe um zu arbeiten, könnte jetzt auch eigentlich auf die heutige Generation Z passen. Aber man liest solche Sätze auch immer wieder, eigentlich seit man lesen können. Ja. Magiger Spruch, was steckt dahinter?
Ja, dazu muss man wissen, dass der Yvonne Chouinard ein absoluter Naturliebhaber und Extremsportler war. Auch ein Einzelgänger, der vom Norden in den Süden nach Kalifornien gezogen ist mit seinen Eltern, als er irgendwie 10, 12 Jahre alt war. Und als Einzelgänger dann eben für sich die Natur und das vor allem das Klettern am Anfang entdeckt hat. Und da total radikal war und für ihn einfach die Freizeit und der Sport und das Leben in der Natur immer wichtiger war als seine Arbeit. Und begonnen hat er, oder als Arbeiten an sich. Und begonnen hat er eben als schon Extremsportler seine eigenen Kletterhaken zu produzieren. Und das war sein eigentlich einziger Antrieb. Also er wollte sein bestehendes Equipment verbessern. Und deswegen hat er gearbeitet, um besser klettern zu können, um besser seinen Sport und seine Leidenschaft ausleben zu können.
Also daraus ist dann die Firma Patagonia, dieses Milliardenumsatzunternehmen, entstanden.
Daraus noch nicht. Daraus ist sein erstes Unternehmen entstanden, nämlich das war Chouinard Equipments. Also sie haben dann wirklich ein, zwei Jahre später in einer Fabrik in Kalifornien, in Burbank, die Firma gegründet. Er hat sich selber das Schmiedehandwerk beigebracht, weil er eben bessere Kletterhaken schmieden wollte, als die damals handelsüblich waren und die im Yosemite-Nationalpark nicht funktioniert haben, weil der Stein dort härter ist. Und hat eben begonnen, schon nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft, wie wir das heute irgendwie so nennen, damals eben schon vereinfachen, verbessern, seine neuen Kletterhaken konstruiert und produziert mit eigener Hand.
Und dann eben weiter auch Textilien, nehme ich an.
Genau, das kam aber erst 20 Jahre später. Und um zurückzukommen, arbeite um zu leben und lebe nicht um zu arbeiten. Auf seinem ersten Firmenschild stand, also damals eben diese Kletterhaken produziert hat, von April bis Juli ist mit Lieferschwierigkeiten zu rechnen. Also die Leute konnten sich darauf einstellen, weil da hat er einfach keine Lust und keine Zeit gehabt, seine Kletterhaken zu produzieren, weil er selber in den Felshängen dieser Welt gehangen ist.
Dementsprechend begehrt sind die Arbeitsplätze bei Patagonia. Ich glaube, auf eine freie Stelle kommen 900 Bewerberinnen, wie du geschrieben hast.
Ja, genau, das liest man so. Ich hoffe, es stimmt, aber ich nehme es schwer an, weil natürlich, also das, was sie anbieten, die Flextime, die sogenannte Flextime, also da können sich sicher alle Unternehmen, die sich nach den ESG-Kriterien heutzutage ausrichten wollen müssen, ein Beispiel nehmen, weil es gibt eben bei Patagonia die Möglichkeit, immer zu sagen, ich gehe jetzt surfen, heute bin ich wandern, mein Kind ist krank. Und das unterstützt er als lebendes Beispiel, indem er selber in der Mittagspause surfen geht oder ging zumindest und die Leute, seine Leute das machen dürfen und auch machen sollen, weil eben bei Patagonia das Motto gilt, arbeite um zu leben und nicht lebe um zu arbeiten.
Jetzt hat er da seine Kletterhaken produziert und das war auch, wenn ich deine Geschichte richtig verfolgt habe, eines der ersten Produkte, das er eben auch wieder sein hat lassen oder verbessert hat, nämlich einer seiner Punkte lautet, die saubere Alternative wählen und entsprechend seine Kunden und Partner mit erziehen. Ebenfalls spannend, wenn du mit was Kohle verdienst, dass du dann sagst, so, das lasse ich jetzt.
Ja, also wirklich erstaunlich, weil er war eben ein leidenschaftlicher Kletterer und ist eben nach einigen Jahren dann draufgekommen, dass mit diesen Kletterhaken, die man in den Fels hämmert, auch der Felsen zerstört wird. Und wenn immer mehr Kletterer ihre Felsen reinknallen, dann zerstört man halt auch die Umwelt und das Erlebnis für die anderen und vor allem ja den so heiß geliebten Felsen. Und das hat diesem Umweltliebhaber, Naturliebhaber einfach irgendwie gestört und nicht gefallen und hat gesagt, es muss eine Alternative geben. Es muss eine Alternative geben, weil so will er nicht weitermachen und noch dazu beitragen eigentlich auch zu dieser Umweltzerstörung und hat sich auf die Suche begeben. Und ich glaube, da sieht man auch eine seiner weiteren herausragenden Eigenschaften, einfach zu sagen, es gibt's nicht, aber ich möchte es finden und oder entwickeln. Und so hat er dann Haken gefunden, die irgendwelche Kletterer in England angeblich benutzt haben schon. Also er hat wirklich gesucht und gesucht und das gab es zwar schon, aber nicht verbreitet. Und dann hat er die eben genommen und hat sie ausprobiert und ebenfalls weiterentwickelt und angepasst. Und dann sind diese neuen Kletterhaken entstanden, nämlich Hexcentrics heißen sie und man merkt, ich bin keine Kletterin. Genau. Und Stoppers. So, Hexcentrics und Stoppers heißen sie. Und genau. Und hat dann in seinem Katalog eben, hat einfach begonnen, sie zu verkaufen.
Okay, ein Satz, den wir in der Vorbesprechung uns so richtig zu Gemüte geführt haben, ist: gut ist gut genug. Ein herrlicher Satz. Ich liebe ihn, ja, weil wenn du jetzt durch LinkedIn schaust und diverse Managementbücher dir anschaust oder wenn du glaubst, deine Mitarbeiter als Chef motivieren zu müssen, heißt natürlich, gut ist nicht gut genug, ja, und erst 120% sind richtige 100% und schneller, höher, weiter, besser. Und er hat den Satz ausgesprochen und das ist ganz besonders: gut ist gut genug. Was war die Philosophie dahinter, laut deiner Meinung oder Recherche?
Meine Meinung, also ich meine, es ist wirklich seine Meinung und ich finde, gut ist gut genug. Ich finde das auch richtig gut, weil also Chouinard sagt eben, 80% an Professionalität zu erlangen ist ausreichend, alles andere wäre Obsession. Und dafür kann man sich dann einer völlig neuen Sache widmen. Und es war sicher eines seiner Erfolgsgeheimnisse, die Sache dann auch irgendwann wieder sein zu lassen. Und er hat eben begonnen mit dem Klettern, hat da sicher eine sehr, sehr hohe Professionalität erreicht und hat aber dann begonnen, Fliegen zu fischen, Kajak zu fahren, Wellen zu reiten, zu surfen. Und hat sich dann immer wieder neuen Dingen, neuen Tätigkeiten zugewandt. Und ja, und alles andere als 80%. Ich meine, 80% ist eh schon sehr, sehr viel, meiner Meinung nach. Und 100 wäre einfach Obsession und wahrscheinlich dann irgendwann Burnout.
Ja, das passiert vielen, wenn man solchen blöden Sprüchen glaubt, wie sie teilweise auf den diversen Plattformen stehen. Karriere, Business und so weiter. Also gut ist gut genug, dann geht's dir gut. Frei eben nach Yvon Chouinard. Sich vernetzen und lernen von jenen, die es bereits können. Da kommen wir wieder zurück zu der Bekanntschaft mit Chris und Douglas Tompkins. Von denen hat er ja auch gelernt.
Ganz genau. Ich finde, vernetzen und lernen von denen, die es bereits können, ist auch eben im ganzen Nachhaltigkeitsbereich ein ganz großes Thema. Was man, glaube ich, wir hier immer noch zu wenig irgendwie berücksichtigen oder noch nicht so verinnerlicht haben, dass man nämlich wirklich kooperiert und nicht immer sich konkurriert und gegeneinander arbeitet, sondern viel, viel mehr miteinander und miteinander lernt, weil im Bereich Nachhaltigkeit betritt man neue Pfade, betritt man neues Terrain, wissen wir nicht alles, gilt's immer noch viel zu finden, erfinden, erdenken, auszuprobieren. Und da ist einfach Vernetzung und voneinander lernen ein riesengroßer Punkt, der ja auch in dem letzten der 17 SDGs Partnerschaften eingehen, sozusagen seinen Niederschlag findet. Und Schulnah hat das, weil er einfach ein Vordenker, ein Forerunner ist, schon in den 80er Jahren gewusst, gescheit wie er offensichtlich ist, und hat, war Patagonia dann schon gegründet und irrsinnig erfolgreich, und er wusste aber nicht, wie man erfolgreich wächst. Und er war immer auf der Suche nach seinem eigenen Geschäftsmodell und hat die Management-Literatur auf und ab gelesen und hat irgendwie in Amerika zumindest nicht wirklich was Befriedigendes gefunden und ist aber dann doch auf den North Face-Gründer und späteren Esprit-Gründer Douglas Tompkins gestoßen. Und die haben das dann eben offensichtlich mit North Face hinbekommen, dass sie größer werden, aber organisch wachsen können und somit ihren Werten treu bleiben können.
Ich meine, das ist eine reine Projektion, aber so stelle ich mir das schön und romantisch vor. Ich nehme auch an, dass die alle drei recht nette Menschen gewesen sein müssen, weil ansonsten, wenn ich jetzt Esprit habe und den North Face habe und dann kommt jemand zu mir und sagt, ich möchte von dir lernen, gib mir da etwas von deinen Erfolgsprinzipien weiter, würde ich ihm das lernen, wenn der Typ in Ordnung ist? Das scheint er ja gewesen zu sein. Hast du irgendwie auf deinen Researches auch Kommentare gelesen zu seiner Person, wie Yvonne mit Menschen umgeht? Oder?
Naja, also das Buch, seine Autobiografie Let My People Go Surfing, ist eigentlich geschrieben für seine Mitarbeiter, um seine Philosophie den Menschen näher zu bringen und seine Motivation und warum er sein Unternehmen so geführt hat und immer noch führt und wo es eben so viele Benefits für Mitarbeiter gibt, wie eben diese Flextime, gesundes Mittagessen, eine Kantine, ein Childcare, also eine Kinder, wie sagt man da, Krippe für die Mitarbeiter etc. Ich habe keine Kommentare über ihn gelesen, aber ich glaube, sein Buch spricht einfach wirklich Bände dafür, was für ein Naturalist und Menschenfreund er ist.
Ja, gehen wir zurück ins Jahr 2022. Da hat er jetzt dann mehr oder weniger die Konsequenzen aus dem Ganzen gezogen und die Geschichte von seines Lebens und seiner Firma Patagonia so richtig rund gemacht. Mhm. Er hat sie nicht verkauft und dafür was anderes gekauft, sondern er hat alles in eine Stiftung eingebracht, wenn ich das richtig antizipiere.
Ja, es war wirklich also eine Bombe, die hochgegangen ist letzten Herbst, zumindest für diejenigen, die sich für das Thema Nachhaltigkeit interessieren, aber generell sicher auch in der Business-Landschaft, weil eben da wirklich, ich meine, die Schlagzeile war, der milliardenschwere Gründer der Outdoor-Marke Patagonia hat sein Unternehmen an eine gemeinnützige Stiftung verschenkt. Also er hat wirklich 98% seiner Stiftung, 98% seines Unternehmens, wie gesagt, von über einer Milliarde Dollar Umsatz verschenkt an eine gemeinnützige Stiftung, die Hold Fast Collective heißt sie, die jeden erhaltenen Dollar so schnell wie möglich zur Bekämpfung der Umweltkrise, zum Schutz der Natur und der Artenvielfalt und zur Unterstützung von Gemeinschaften verwendet. Und das ist einfach wirklich radikal. Also ich kenne kein Beispiel, ich kenne kein weiteres Beispiel. Und ich bin einfach beeindruckt.
Ja, es gibt ja auch philanthropische Unternehmer, Unternehmerinnen, ja, Bill und Melinda Gates, die investieren enorme Summen. Kann man die in einem Atemzug nennen oder ist das Äpfel mit Birnen zu vergleichen?
Naja, Bill und Melinda Gates haben in ihrer Stiftung ihr Privatvermögen vermacht und nicht so wie Yves Chouinard Patagonia als Unternehmen, als florierendes Unternehmen, noch immer laufendes, lebendes Unternehmen in eine Stiftung eingebracht. Und ich glaube, das ist schon ziemlich beispiellos.
Jetzt reden wir von den 50er, 60er, 70er Jahren in Kalifornien, in Amerika, wo eben Yves Chouinard seinen Weg begonnen hat. Glaubst du, dass heute eine Firmengründung mit genau demselben, mit derselben Freiheit überhaupt noch möglich wäre?
Ich befürchte, dass das nicht möglich ist oder nicht so leicht auf jeden Fall, weil ja, Kalifornien in den 50er, 60er Jahren, nicht nur Kalifornien, wahrscheinlich die ganze Welt, war einfach noch nicht so zugepflastert mit Geschäftsideen, mit Lösungen für alles und jedes. Und es war mit Sicherheit einfacher, einfach sein eigenes Ding zu machen und Lösungen zu finden, nachhaltige Lösungen.
Ja, und was diese Geschichte vielleicht noch zeigt, das ist meine Meinung, Nachhaltigkeit wurde nicht jetzt erfunden, sondern ist jetzt ein Modewort geworden, Sustainability. Mhm. Aber nachhaltiges Wirtschaften, und da wird es noch etliche hunderte andere Beispiele geben, wie der Yves Chouinard, scheinen offensichtlich auf einer Genetik der Verantwortung eines Unternehmens oder Unternehmers oder einer Unternehmerin zu basieren.
Ja, ich finde das eigentlich auch einen sehr schönen Aspekt an der Geschichte von Patagonia und Yves Chouinard, dass Nachhaltigkeit eigentlich was ist, was man nicht neu lernen, sondern wieder lernen oder uns rückbesinnen können und sollen und müssen, und dass es eigentlich eine Sache ist, die wir in uns haben und nur auf uns hören müssen, und dann wissen wir eigentlich, was zu tun ist, und dann wissen wir, was ökologisch, sozial und auch unternehmensführungstechnisch nachhaltig ist. Genau.
Ja, in diesem Sinne, liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Vorrunner, Freunde unserer Gemeinde, wenn ihr euch weiter informieren wollt, im Artikel auf der Homepage sind auch relevante Links dazu. Schaut euch die beeindruckenden Zahlen an, die entstehen. Patagonien, der West- und Ostteil, sprich Chile und Argentinien, sind so groß, 22 Mal Österreich mit 2 Menschen pro Quadratkilometer. Also dort unten kann man wirklich noch wirksam an der Rettung unseres Erdklimas und an unseres Planeten arbeiten. In diesem Sinne, liebe Julia, wir sind gespannt auf deine nächste Geschichte, freuen uns vielleicht auf einen weiteren Podcast und eine Diskussion mit dir, und ich wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit auf dem Rad und mit dem Zug zurück nach Salzburg.
Vielen herzlichen Dank, danke auch für die Einladung, alles Gute ebenfalls.
Und danke für deine Top-Geschichte.
Danke.